Dieser Podcast hier steht unter der Überschrift Dialog mit der Wirklichkeit, Dialogue with Reality. Und doch soll es in der heutigen Folge um Literatur gehen. Das muss ich vielleicht kurz erläutern, wie das zusammenpasst. Auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass Dialog mit der Wirklichkeit bedeutet, ich laufe durch die Stadt und wenn mir etwas sieht und mir ja was zu denken gibt, spreche ich drüber. Aber es ist ja gerade nicht nur das, was mir Tag für Tag begegnet, das Wirklichkeit ist, sondern Wirklichkeit ist alles, das für mich wirkt, das auf mich wirkt, das wirksam ist. Und Literatur gehört da für mich auf jeden Fall dazu. Deshalb also heute mal eine Podcast-Folge, in der es ja um Literatur geht. Und zwar erstmal um Romantik. Fange ich klassisch an, würde ich jetzt etwas von einem schönen Sternenhimmel erzählen, von flackerndem Kerzenlicht. Und ein ja, typisches, klischeehaftes, romantisches Bild aufbauen, um anschließend zu sagen, das aber ist nicht die literarische Epoche der Romantik. Ich spare mir das, weil das eigentlich der Standardzugang ist, sondern ich steige gleich ein mit der Frage, ja, warum finde ich diese literarische Epoche eigentlich so spannend? Die Zeit der Romantik ist ja, schwerpunktmäßig Anfang des 19. Jahrhunderts. Es ist eine historisch unglaublich bewegte Zeit. 1789, die Französische Revolution, der Aufstieg Napoleons, die napoleonischen Kriege in Europa, dann Friedensschluss, dann kam der Wiener Kongress, Restauration. Es ging dann Richtung Freiheitsbestreben, 1848er, ja, man nennt es immer noch Revolution. Und das Scheitern der Revolution. Und in diesem Zusammenhang steht die Romantik. Geistesgeschichtlich ist die dominierende Denkart diejenige der Aufklärung. Und, das kommt auch noch hinzu, zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es erste Vorboten der Industrialisierung. Das heißt, es setzt auch eine gewisse Verstädterung ein. Und in dieser Zeit treten nun die Romantiker auf. Eine Gruppe von Dichtern, die häufig als ja, eine Gruppe von Personen gesehen wird, die im Protest zur Aufklärung stehen, die sich gegen die Aufklärung wenden und einen ganz neuen Zugang zur Wirklichkeit suchen. Ich konnte mit solchen Gegnerschaften, wenn es um literarische Epochen ging, selten etwas anfangen. Und das geht mir auch bei der Gegenüberstellung von Aufklärung und Romantik so. Denn so sehr sich beide Epochen gegenseitig bedingen, also oder Aufklärung, kann ich mir die Romantik als solche eigentlich nicht vorstellen. So wenig kann ich bei den Romantikern eine Gegnerschaft zur Aufklärung sehen. Das waren eigentlich doch sehr aufgeklärte Geister, die sich der romantischen Literatur zugewandt haben. Was war also passiert? Worum ging es der Romantik? Was wollte sie erreichen? Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der romantischen Autoren reinschauen, zumindest nicht über das hinaus, was in Texten vorliegt. Aber mein Eindruck ist, dass die Romantiker die Aufklärung sehr einseitig empfunden haben. Es ging um rationales Denken. Es ging, wie der Name schon sagt, um Aufklärung, um Licht, um Wahrheit. Also die gesamte Lichtmetapher spielt für die Aufklärung eine ganz große Rolle. Und Klarheit spielt für die Aufklärung eine ganz große Rolle. Und die Romantiker setzen diesen Metaphern nun im Grunde Gegenmetaphern entgegen, nämlich den Nebel statt der Klarheit, die Nacht statt ja, der Sonne, das Tageslicht, der Mond spielt eine ganz besondere Rolle. Und statt dem klaren Wissen, die Sehnsucht, das sich auf dem Weg machen, das Unterwegssein. Wanderschaft ist ein Motiv, das in der Romantik immer wieder auftaucht. Was nun so gar nicht zu dem Königsberger Philosophen Immanuel Kant passen will, der Königsberg in seinem Leben ja nie verlassen hat, sondern in dieser Stadt unglaublich stationär mit seinem Denken das gesamte europäische, ja, nicht nur das europäische, sondern eigentlich das weltweite Denken revolutioniert hat. Zumindest all jenes Denken, das in irgendeiner Form mit der sogenannten westlichen Denktraditionen verbunden ist. Die Aufklärung hat einen unglaublichen Siegeszug hinter sich. Und ja, am Anfang dieses Siegeszuges gibt es dann diese Gegenbewegung der Romantik, die der Lichtmetapher die Nacht gegenüberstellt, der Klarheit den Nebel. Und auch in programmatischen Texten sehr deutlich sagt, worum es ihr eigentlich geht. Das Ganze war also keine, ja, Gegenbewegung im Sinne einer Verneinung der Aufklärung, sondern eine Bewegung, die die Aufklärung in einem gewissen Sinne vervollständigt hat. Oder wie es in einem Gedicht von Novalis sinngemäß heißt, es geht um die Wiedervereinigung von Licht und Schatten. Wenn die Aufklärung das Licht in den Vordergrund stellt, das Licht als zentrale Metapher nahm, stellte sich die Romantik dem Schatten. Fragte die Romantik nach Bedeutungen, die über Sachkenntnisse hinausgehen. Und es ist doch so, wenn wir, ich will jetzt nicht vereinnahmend sein, also sagen wir, wenn viele zum Himmel hinaufschauen in einer sternklaren Nacht und sie dann das Gefühl dieser unendlichen Weite überkommt, ja, sie eigentlich mit sich reißt, dann denken wir nicht in astrophysikalischen Kategorien, sondern eher in existenziellen Kategorien. Unendlichkeit, Begrenztheit. Wie ist das mit dem Leben? Es ist auch eine Zeit der Liebe, eine romantische Sommernacht, frisch verliebt. Das gehört irgendwie in unserem Denken zusammen und zu verdanken haben wir das in einer gewissen Form der Romantik. Oder wenn wir in einem Raum eine Kerze aufstellen und in diesem warmen, flackernden Licht das, was eigentlich ganz trocken und nüchtern betrachtet, einfach nur ein Raum ist, plötzlich eine ganz andere Atmosphäre bekommt. Und diese Atmosphäre ist es, die für Romantiker ein Wahrheitsgehalt hat, ein Erkenntniswert. Friedrich von Hardenberg, der unter dem Pseudonym Novalis bekannt ist, schrieb das in einem Gedicht wie folgt: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die, so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt würde zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit wiedergatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Dieses Gedicht fängt gleich an mit den, ja, klassischen Begriffen der Aufklärung. Zahlen und Figuren. Mit Figuren sind wohl auch Modelle gemeint, und zwar eher naturwissenschaftliche Modelle, die in der Aufklärung zu Schlüsseln aller Kreaturen gemacht werden. Also alles, was ist, wird plötzlich in Zahlen erklärt, in Modellen erklärt, die aber dennoch an der Oberfläche bleiben und wesentliche, zentrale Bereiche der Erkenntnisfähigkeit des Menschen ausklinken. Und so kann er dann auch sagen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Menschen, die singen, Menschen, die lieben, erfahren etwas ganz anderes über die Wirklichkeit, als es die Gelehrten leisten können. Und das ist dann in einem anderen großen deutschsprachigen literarischen Werk auch zentrales Thema. Ich denke hier an Goethes Faust. Faust ist so ein Tiefgelehrter, der aber so gelehrt ist, dass er sehr schnell merkt, dass er an seine Grenzen stößt, dass die zentralen Fragen, auf die er Antwort sucht, von der Gelehrtheit nicht beantwortet werden. Er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nun, die Geschichte ist recht kurz erzählt, er lässt sich auf Mephistopheles ein. Den Teufel, würden wir heute sagen. Obwohl Mephistopheles nicht in dem klassischen Sinne der Teufel ist, wie er in der abendländischen Tradition verstanden wird. Geht mit ihm eine Wette ein, die besteht darin, dass Faust wettet, dass es Mephistopheles nicht gelingt, ihn an einen Punkt zu bekommen, an dem er sich quasi zur Ruhe setzen will. An einen Punkt zu bekommen, an dem sein Streben nach Wahrheit, sein Suchen nach Wahrheit aufhört. Nun, was versucht Mephistopheles? Zunächst einmal bringt er ihn mit dem heiteren Leben der Kneipe zusammen. Das ist die Szene Auerbachs Keller. Faust fühlt sich da nicht sonderlich wohl. Und als die Stimmung einer Art Höhepunkt entgegenschwappt, gibt er zur Kenntnis, dass er bitte hier weg will. Okay, wenn es dann schon nicht mit den Plattheiten der weltlichen Art funktioniert, bringt Mephistopheles Faust in die Hexenküche, wo er einen Jungtrunk nimmt, um anschließend von Faust in die Freuden der Liebe eingeführt zu werden. Wobei es plötzlich ein ganz kleines Problem gibt. Mephistopheles möchte Faust in die oberflächlichen Freuden der Liebe einführen. Faust aber verliebt sich echt und tief ins Gretchen. Und damit sind wir in der Gretchentragödie. Und damit haben wir im Grunde auch genau diesen Punkt erreicht. Auch hier wird von Faust über die Zuwendung zur Welt eine ganz andere Wirklichkeit wahrgenommen. Das reflektiert er dann auch in der Szene auf dem Feld, indem er im Prinzip sagt, er habe das, was er gesucht habe, gefunden. Wobei das mit dem Eingangsmonolog nicht ganz zusammenpasst. Das liegt daran, dass Goethe ziemlich lange an dem Werk gearbeitet hat und da auch ein bisschen von dem abweicht, was im Eingangsmonolog gesagt wurde. Aber genau das, was Novalis in seinem Gedicht, wenn nicht mit Zahlen und Figuren, schreibt, erlebt auch Faust. Wenn die so singen oder küssen mehr, als die Tiefgelehrten wissen, also Menschen, die voll im Leben stehen, haben manchmal doch wesentlich mehr Weisheit als die Tiefgelehrten. Und dann diese Verse, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden, Gatten. Das ist eigentlich einer der zentralen Verse. Das heißt ja eigentlich, für mich ist das der zentrale Vers. Verbunden mit den letzten zwei Versen, die letzten Verse in Gedichten haben ja immer eine besondere Bedeutung, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Aber zunächst mal, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit wiedergatten. Das ist genau der Vers oder das Verspaar, das mich dazu bringt zu sagen, es geht der Romantik nicht um eine Anti-Aufklärung, sondern es geht darum, die Seite menschlicher Erkenntnis zu betonen, die in der Aufklärung unbetont bleibt. Nämlich genau dieses Ineinander von Licht und Schatten, von Tag und Nacht, von Klarheit und von der Undurchsichtigkeit der uns umgebenden Wirklichkeit, wie wir sie im Nebel erleben, in der Nacht, bei Kerzenschein. Es ist eine Klarheit, die sich nicht dadurch ergibt, dass man stationär irgendwo bleibt, sondern dass auch eine Sehnsucht entwickelt wird, aus dem Hier und Jetzt auszubrechen, andere Dimensionen der Wirklichkeit zu entdecken. Josef von Eichendorff hat das in seinem Roman Aus dem Leben eines Taugenichts wunderbar beschrieben. Novalis geht so weit zu sagen, dass auch Märchen und Gedichte etwas von der Wahrheit ausdrücken können. Also da heißt es dann, und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Märchen sind natürlich erfundene Geschichten und Dichtung. Ja, was hat Dichtung mit Aufklärung zu tun? Dann doch lieber eine mathematische Formel oder ein physikalisches Gesetz. Novalis sagt nein. In Märchen und Gedichten ist ganz viel an Erfahrung, an Weltwissen zusammengekommen. Und die Aufklärung neigt dazu, diese Art des Weltwissens aus dem Blick zu verlieren. Und es geht genau darum, in der Romantik durch eine Überbetonung der Seiten, die in der Aufklärung vermisst werden, das Ganze wieder zu einer Einheit zu führen. Hat die Romantik ihr Ziel erreicht? Ist es der Romantik gelungen, die Synthese von Aufklärung und ja, dem Blick für den tieferen Sinn, den tieferen Gehalt der Wirklichkeit hinzubekommen? Während die Romantiker in der Spätromantik noch ihre Gedichte schrieben, gab es einen anderen Autor, der die Wirklichkeit mit ganz anderen Augen sah, der nämlich die Perversion der Aufklärung in den Blick genommen hat, Georg Büchner. Sein berühmtestes Werk ist wohl der Woyzeck. Und gerade in diesem Werk taucht ein solcher falscher Aufgeklärter auf in der Figur des Doktors, der in seinem wissenschaftlichen Drang jegliche Menschlichkeit, jegliches Mitgefühl vermissen lässt. Und Büchner zeigt im Grunde die Schattenseiten, die die Aufklärung auch mit sich bringt. Denn es hatte sich durch Rationalisierung, wie schon angesprochen, so etwas wie eine Industrialisierung ergeben. Wir befinden uns da also in den Anfängen der Industrialisierung. Es gibt Manufakturen und es gibt Armut. Der Fachbegriff dafür ist Pauperismus. Es gab also gerade in den Städten große Armut und dagegen protestierte Büchner sehr lautstark. Und zwar so lautstark, dass er eher ein Dichter auf der Flucht wird. Denn im Hessischen Landboten, der Büchner zugeschrieben wird, an dem aber auch noch andere mitgearbeitet haben, gibt es die Zeile Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Und das wurde im Grunde als ein Aufruf zur Gewalt verstanden, zur Revolution. Und Büchner hat sicherlich auch von der Revolution geträumt. Bei Büchner kommt frühkommunistisches Gedankengut zum Vorschein, also lange vor Marx. Und hier zeigt sich eben auch, warum die Romantik in einer gewissen Form auch gesellschaftskritisch ist. Wobei die Romantiker jetzt nicht unbedingt Revolutionäre gewesen sind. Ganz im Gegenteil. Es waren durchaus eher wohlhabende Leute, die sich auch eine gewisse Idylle geschaffen haben. Das muss man durchaus auch dazu sagen. Eine Naturlyrik geschaffen haben, der es natürlich darum ging, ja, heute würde man sagen, eine Ganzheitlichkeit des Denkens zu propagieren. Aber diese Naturlyrik hat eben ja auch eine Schlagseite und in dieser Form steht die Romantik der Aufklärung entgegen, dass nämlich die Seite, die der Aufklärung fehlt, überbetont wird, was aber wohl auch nötig war, um möglicherweise dann zu einer Synthese zu kommen. Ich bezweifle, dass eine solche Synthese jemals stattgefunden hat. Denn bis heute gibt es klassische romantische Zeiten im Jahr. Ganz klassisch romantisch geprägt ist Weihnachten. Das hat zum Beispiel schon mit den ganzen Weihnachtsliedern zu tun, die zum Großteil ja, Produkte der Romantik sind. Und jeder weiß, dass Weihnachten nicht nur ein schönes Fest ist, sondern durchaus auch ein Fest ist, das Menschen in große Krisen stürzen kann. Weil eben dieses Zusammenspiel von ja, aufgeklärtem Umgang mit einem solchen Fest und den romantischen Gefühlen, also der tiefen Dimension, die in einem solchen Fest ja gerade vorhanden ist, nur schwer hinzubekommen ist. Und somit ist dieses Wechselspiel zwischen aufgeklärter Formelhaftigkeit der Welterkenntnis und romantischem Zugang zur Wirklichkeit bis heute ein Wechselspiel geblieben. Und für einen Romantiker gilt dann folgendes kurzes Gedicht von Eichendorff. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. So viel für jetzt, mehr dann demnächst. Ciao.